ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Julia Enders.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns schon im Vorfeld geduzt. Das machen wir jetzt einfach weiter. Ja. Dame mit Charme. Das ist das Erste, was Millionen Menschen, glaube ich, einfällt, wenn sie deinen Namen hören. Ich nehme an, da hast du dich schon dran gewöhnt, oder?
Ja, ist gut.
Ist okay für dich?
Ja.
Alles klar. Wie lange hat denn das gedauert, bis du dich daran gewöhnt hast? Weil der Erfolg, der damals da so auf dich einprasselte, sage ich mal, der kam ja schon relativ unerwartet und sehr schnell.
Ich muss sagen, dass es tatsächlich für mich der größte Schritt war, dieses virale Internetvideo von meinem Science Slam zu verarbeiten. Und das war ja noch wirklich vor dem Buch. Ich fand es total gruselig, dass es plötzlich so tausende Klicks hatte. Ich wusste ja noch nicht mal so richtig, dass es irgendwie gefilmt, verbreitet. Das war nicht auf meinem Schirm so. Mhm. Und das war gruselig. Und alles, was danach kam, hatte ich irgendwie in diesem ersten Gruselmoment schon so ein bisschen abgearbeitet, glaube ich.
Also es war gar nicht dieses millionenfach verkaufte Buch, das dein Leben verändert hat, sondern eigentlich das Video davor.
Ja, da muss man, ja. Eigentlich schon vom Schreck her und vom, was heißt das jetzt für mich, wie gehe ich jetzt damit um, ja, war das das. Danach hatte ich aber ein bisschen eine Art für mich gefunden und das habe ich dann auf die anderen Sachen einfach angewendet. Ja.
Wissen vielleicht manche nicht, die dieses Buch gelesen haben, dass das ja durch das Video entstanden ist damals. Mhm. Wie kamst du überhaupt dazu? Also du hast ja diese schönen Zeichnungen von deiner Schwester, die ziehen sich ja jetzt eigentlich durch dein gesamtes Leben auch seitdem mitgebracht, bist auf die Bühne gegangen und hast den Darm erklärt.
Genau.
Und das Ganze auf so eine humorige Art und Weise, deine halt.
Es war einfach so eine studentische Abendveranstaltung und jeder sollte da irgendwie so über sein Wissenschaftsthema und dachte ich, das ist mein Thema, ich liebe den Darm und darüber erzähle ich jetzt hier mal was. Eine Freundin hatte mir einen Link geschickt, weil die schon mitbekommen hat, ich rede jetzt irgendwie nur noch über den Darm und meinte, sie macht das doch mal da auf der Bühne. Und da habe ich dann gemacht und daraufhin wurde ich gefragt, ob ich ein Buch schreibe. Will. Also es war irgendwie so ein irres Märchen, so ein bisschen kann man fast sagen.
Therapie auch im Freundeskreis, dass die gesagt haben, ach, Julia, die ständig redet die über den Darm, die soll das mal woanders machen?
Ich glaube tatsächlich, sie hat sehr lieb gemeint, heute noch eine Freundin von mir und sie ist, glaube ich, zufrieden mit dem Outcome dieser Attacke auf mich.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also wird sich wahrscheinlich auf die Schulter klopfen, was sie da alles ausgelöst hat. Aber trotzdem, so ein gewisses Sendungsbewusstsein muss ja dann doch irgendwie in dir drin stecken, weil sonst hättest du ja gesagt, nee, also mir auf die Bühne gehen, das kannst du vergessen.
Das war auch so eine Zeit in meinem Medizinstudium, in dem ich das Gefühl habe, ich kreuze nur noch so ein Multiple-Choice-Fragekästchen an und eigentlich schreibe ich und erzähle und erkläre gerne und ich glaube, das muss ich jetzt mal wieder machen, einfach so, vielleicht ist das deswegen eine gute Idee, zu dieser Veranstaltung zu gehen und da mal was wirklich zu erzählen und längere Sätze zu bilden und so. Mhm. So kam das.
Ich bin jetzt natürlich an diesem Satz hängen geblieben, ich liebe den Darm. Also ich glaube, dass da viele Leute auch dran hängen geblieben sind an diesem Satz. Was ist denn so toll dran? Also auch wenn du da jetzt in deinem neuen Buch, das 11 Jahre tatsächlich, du dir Zeit gelassen hast, bis es kam als Nachfolger, sprechen wir gleich noch drüber, den Darm mal ausgeklammert hast, aber irgendwie, er taucht ja doch immer wieder mal auf.
Co-Autor, saß immer so im Sessel neben mir. Und ja. Viele Themen sind ja auch durch ihn ins Buch gekommen. Also es war ja in meiner Zeit ein Krankenhaus, in dem ich gemerkt habe, meine Patientin mit Reizdarm, die schlafen oft ganz schlecht. Ich muss mich also doch mal mit Schlaf und dadurch auch mit dem Gehirn beschäftigen. Oder wenn die Luftqualität in Hamburg schlecht ist, kommen mehr Leute mit Bauchschmerzen. Wie kann denn Luftqualität? Also kam ich irgendwie zur Lunge und zur Luftverschmutzung. Und also einige Dinge, da ist der Darm Co-Autor im Körper, hängt halt auch alles zusammen. Und schnell habe ich irgendwie gemerkt, wenn ich wirklich gut helfen will, muss ich auch noch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
Was ist das mit dir und mit dem Darm?
Naja, ich kann das nicht besonders gut erklären. Ich glaube, das ist wie bei Leuten, die vielleicht super gerne Vögel mit dem Fernglas anschauen oder die irgendwie eine Begeisterung für Züge haben oder so. Irgendwie ist es denen ja auch mal passiert, dass sie dachten, Bestes einfach. Und so war das halt bei mir. Ich meine, ich glaube, ich habe vorher genauso wie andere Leute gedacht, ja, man isst, keine Ahnung, man pupst, man geht aufs Klo. Und dann ist aber auch wirklich da dieser Raum für Überraschung und sehr positive Überraschung beim Darm einfach enorm groß, finde ich. Also alles, was ich dann über ihn mehr herausgefunden und gelernt habe, war einfach so viel faszinierender, so viel besser, wie verantwortungsvoll, wie fein. Also selbst wenn man irgendwie was Spitzes runterschluckt, kann er sich so ganz diplomatisch drumherum bewegen, holt die ganze Energie, die wir brauchen zum Leben, kooperiert dann noch mit allen möglichen Mikroben, wo er schon aber auch gucken muss, ist das jetzt hier nicht so gut oder kann ich die noch lassen oder welche dürfen hier permanent sein und so. Also das ist so, dann ist er noch so zentral, guckt, was für Hormone im Blut sind, teilt auch das noch so ein bisschen verpackt und verarbeitet im Gehirn mit. Das ist so wie so ein Korrespondent im inneren Bauchreich, der mit dem Gehirn dann sehr eng zusammenarbeitet und eigentlich so viel Facetten, so verantwortungsvoll, so sensibel, so fein. Also ist einfach eins der besten Organe.
Ja, erklären, das ist ihre Leidenschaft. Und zwar gerne auch die medizinischen Inhalte, haben wir ja auch gerade gehört, anhand des Darms. Nochmal ganz kurz, also die große Veränderung war, du bist da auf diese Bühne gegangen, dann ist das viral gegangen, aber dem zuvor liegt ja sozusagen diese Leidenschaft, dass du gerne so Sachen rüberbringst. Und im Grunde genommen dieses Science-Slam-Format, das damals so viral ging, das war so richtig dein Ding auch?
Ja, also ich fand es einfach eine super schöne Idee, dass man mal nicht so im Elfenbeinturm der Uni alles ganz kompliziert und jeder muss es dann zu Hause wieder zurückverschlüsseln, was es eigentlich heißt, sondern dass man Wissenschaft einfach auch mit ein bisschen mehr Arbeit manchmal so erklären kann, dass es alle direkt verstehen. Mhm. Und das fand ich einfach ein super schönes Format. Auch die Leute, die das so hervorgehoben haben und gemacht haben in Deutschland, finde ich, machen da eine super wichtige, gute Arbeit. Ja.
Ja. Ja, Birgit Frey schreibt uns jetzt gerade in dieser Minute aus Erdmannshausen. Vielen lieben Dank an Frau Enders. Sie hat mir sehr geholfen mit ihrem Buch. Ich nehme mal an, dass sie damit Charme meint. Ich hatte immer Probleme.
Das könnte aber auch organisch sein.
Ja, also was du, glaube ich, auf jeden Fall gemacht hast, ist damit eine Tür aufgestoßen. Weil heutzutage ist es ja ziemlich normal, also wenn man mal in die sozialen Medien guckt, überall geht's um Darm. Aber das war, glaube ich, zu der Zeit, als du damit Charme geschrieben hast, noch nicht ganz so der Fall.
Nee, es war schon eher schambelastet und so ging es mir auch, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich es jetzt peinlich gefunden hätte, da irgendwie große Reden drüber zu schwingen. Aber ich glaube wirklich, in dem Moment, in dem man mehr weiß und Verständnis hat, ist diese Scham einfach so ein bisschen egal, wenn man merkt, nee, das ist ein tolles Organ, das kann viel, das macht viel für mich und ich kann mich auch um das kümmern, ohne dass da irgendwie Probleme sind, mal drüber zu reden. Und wenn nicht, hat man eben so ein Buch ja auch in einem ruhigen, abgeschlossenen, gemütlichen, sicheren Raum zu Hause und kann sich da erstmal damit befassen.
Ja. Ja, das haben viele gemacht, also insgesamt 8 Millionen Mal hat sich das Buch verkauft, in 40 Sprachen übersetzt. Als dieser Erfolg kam, ein bisschen was ist da doch auf dich eingeprasselt? Oder also wie hat sich dein Leben dann verändert?
Ja, ich habe tatsächlich am Anfang noch die ganzen Briefe so ganz handschriftlich alle schön beantwortet und Ratschläge gegeben und überlegt, was könnte man da machen. Und dann wurde es so viel, dass ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Also das kann ich menschlich gar nicht. Und dann musste der Verlag mich da auch ein bisschen abschirmen. Und ich habe dann viele Dinge gar nicht mehr bekommen. Das tut mir dann manchmal leid. Heute treffe ich Leute, die sagen, ich habe damals. Und dann sage ich, es ging einfach nicht, es war zu viel. Also das war schon so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das kann ich leider nicht alles machen.
Jetzt passiert irgendwas, ne? Also du warst ja damals Medizinstudentin. Viele hätten dann, glaube ich, danach erstmal aufgehört und unter dem riesigen Druck der Medien, der Verlage, des Umfelds dann direkt versucht, gleich einen zweiten Hit hinterherzuschieben, ein Buch. Das hast du nicht gemacht.
Nee, also weil das war, glaube ich, vielleicht wirklich so ein Ergebnis von diesem ersten Video, wo ich so überwältigt war, oh Gott, das klicken jetzt 1000 Leute an, dass ich dann gedacht habe, okay, wie navigiere ich das alles so ein bisschen? Und tatsächlich hat mir auch meine Arbeit im Labor geholfen. Ich habe ja schon an meiner Doktorarbeit angefangen damals, weil ich gedacht habe, okay, was für einen Sinn hat das Ganze hier? Und dann war es eben, okay, dieses Wissen an Menschen bringen, das kann was helfen, kann irgendwie einen Blick verändern. Und dann habe ich mich oft bei so Anfragen oder Angeboten oder auch dieses, wenn du jetzt nicht ein zweites schreibst, dann vergisst man dich. Und dann habe ich immer zurückgefragt, ja, was ist denn der Sinn? Warum soll man sich denn an mich jetzt noch erinnern, wenn ich nichts Neues zu sagen habe? Das ist doch Quatsch. Also diese Frage, was ist der Sinn, hat mir dadurch ganz vieles durchgeholfen, ohne irgendwie verrückt zu werden, abzuheben oder irgendwie mich da drin zu verlieren, glaube ich. Weil dann konnte ich sagen, nee, der Sinn ist, ich erzähle es jetzt noch ein paar Leuten und dann ist es gut. Und dann mache ich wieder andere Sachen, die Sinn haben.
So. Was hast du dann gemacht?
Also naja, ich habe mein Studium fertig gemacht. Ich habe angefangen im Krankenhaus zu arbeiten, habe mir ein Krankenhaus rausgesucht, was auf Magen-Darm-Themen spezialisiert war, damit ich mich da auch wirklich austoben kann. Mhm. Und habe dann noch eine Sache habe ich gemacht tatsächlich mit meiner Schwester. Wir haben eine Ausstellung zum Thema Darm gemacht, weil wir dachten, das können dann halt auch Familien und Kinder sehen. Die würden ja gar nicht sonst so ein Buch lesen, vielleicht die kleinen Kinder. Und das macht auch Sinn. Und deswegen haben wir da dann zugesagt, als uns das angeboten wurde.
Du hast gerade von einer Ausstellung erzählt, die du gemeinsam mit deiner Schwester Jill gemacht hast. Und die spielt ja eigentlich immer schon eine große Rolle in eigentlich allem, was du so in der Öffentlichkeit machst.
Und auch im Privaten im Übrigen.
Ja, natürlich auch. Ja. Das habe ich jetzt vorausgesetzt als Schwester. Ja gut, gibt ja auch Schwestern, die gar nicht miteinander reden. Ne? Das käme bei euch aber nicht in Frage.
Das ist bei uns das Gegenteil. Also wir telefonieren eigentlich täglich und nicht selten auch eine Stunde.
Ja, echt wirklich?
Ja, das geht dann irgendwie nicht anders. Das passiert dann einfach. Dafür gucke ich dann vielleicht weniger Fernsehen oder so. Ich weiß
es nicht. Seid ihr so ein bisschen symbiotisch?
Ja, auf jeden Fall. Und wir können auch immer, oft kann die eine was die andere einfach echt nicht gut kann. Und so funktioniert das so bei Lebensthemen, dass man dann eigentlich sagen kann, wir machen das und die andere weiß es dann. Oder beim Arbeiten eben, dass ich merke, ich denke überhaupt nicht visuell, meine Schwester sehr. Und wenn der Text nicht visuell genug geschrieben ist, dann sagt sie mir das und dann kann ich das besser machen oder so. Ja.
Also alles, was so gezeichnet bei dir auftaucht, ist nicht etwa noch dein zusätzliches künstlerisches Talent, sondern da steckt tatsächlich Jill dahinter.
Genau, Jill illustriert und Jill liest aber auch immer alle Texte und gibt ihren Senf dazu. Das findet sie langweilig, das findet sie gut und dann wird es umgestellt.
Okay, also ihre Kritik zählt bei dir.
Ja.
Ja. Und da gab es nie irgendwie mal irgendwen, irgendeinen Partner, Freund, Mensch, der euch irgendwie mal so ein bisschen auseinandergebracht hat?
Nee, also ich glaube, das kann man verstehen, wenn man sich auf uns einlässt, dass das ein Doppelpaket ist.
Okay, ja. Das ist der Deal sozusagen. Die Ausstellung geht dann ja im Grunde genommen, wenn es so visuell ist, auch eher auf Jills Kappe, ne, die ihr gemacht habt. Ich glaube, in Paris hat es angefangen, genau. Und damit scheinbar dann schon auch das Thema.
Ja.
Und hier in Baden-Württemberg war die in Heilbronn, glaube ich, zu sehen, ja. Auf der Experimenta.
Genau, tolles Museum, tolles Science Center, sagt man ja.
Ja.
Das ist wirklich schön gemacht und da haben wir mit einem super Team zusammengearbeitet, die gucken, dass alles möglich ist. Sowas ist gar nicht so selbstverständlich, da merkt man, das sind Menschen, die wollen wirklich Kindern, Familien, Menschen, Wissenschaft näher bringen, mit Leidenschaft, mit Freude dran. Und das sieht man dann auch, wenn die Kinder durchgehen, sich total totlachen, wenn die den Darm irgendwo rausholen oder auf die Toilette sitzen oder so mal so ein Darmbakterium angucken, in riesengroß, das Pupsspiel spielen oder so.
Was ist denn das Pupsspiel?
Da gibt es einen so Touch-Monitor, da kann man die Bakterien mit verschiedenen Ballaststoffen füttern, was eben die gerne mögen. Und wenn die sich dann freuen, dann pupsen die. Und das fanden die Kinder natürlich super.
Das glaube ich gerne. Das ist gut. Was ist das eigentlich bei dir? Also diese Freude an Wissenschaftskommunikation, ich glaube, die steht bei dir ganz am Anfang. Ne? Noch vor dem Buch, noch vor dem Erfolg und dem ganzen anderen Kram.
Ja, was gut zu erklären, finde ich sehr hilfreich. Und in allen möglichen Lebenslagen brauche ich das erstmal, dass ich so das Wissen habe, damit umzugehen. Dann geht es mir oft irgendwie besser. Ja, dann komme ich leichter aus Sachen raus oder finde neue Wege. Neugier ist es aber auch. Also wenn ich neugierig bin und habe eine Frage und dann erklärt es noch jemand gut.
Hast du das im Studium oft erleben dürfen?
Ja, immer mal wieder. Und das habe ich aber dann auch wirklich fest abgespeichert. Das waren dann immer gute Momente.
Das sind die Professoren, die hängen bleiben, ne?
Ja.
Die einem was mal.
Und Professorinnen auch.
Ja, natürlich. Kannst du das weitergeben? Also auch als du bist ja dann doch in die Facharztausbildung gegangen, bist noch, glaube ich, noch nicht ganz fertig, bist noch dabei.
Ja.
Und natürlich ist es welches Fach?
Naja, Gastroenterologie. Ja,
also was mit Darm.
Ja.
Okay. Ist das auch dein, also kannst du das in der Medizin auch anwenden, diese Freude am Erklären? Bringt das auch was oder hat man da oft die Zeit gar nicht?
Also immer, wenn ich die Zeit hatte, hat es mich total erfüllt. Und wenn ich dann auch merke, jetzt hat jemand wirklich verstanden, wie diese und jene Medikamente wirken oder wann man die und so weiter. Also das klickt ja dann und dann kann jemand sich richtig gut um sich selber kümmern, weil er es verstanden hat oder sie. Und das fand ich immer sehr gut, das hat mich so belohnt, das füttert mich dann so ein bisschen, aber ich hatte oft nicht die Zeit und ich glaube auch, dass das aktuell, wie unser System so ist, nicht erwartbar ist von Ärztinnen und Ärzten, dass sie auch noch dann eine Ausbildung zum Körperlichen und wie man den Leuten ihren Körper näher bringt und also wenn noch nicht mal, also ich habe es oft nicht geschafft und ich glaube, es ist einfach wirklich auch für viele andere schwer, gleichzeitig gutes ärztliches Handwerk zu haben, noch die ganzen Verwaltungssachen und noch den Leuten das dann noch richtig ausführlich und gründlich und liebevoll und empathisch, das ist einfach, glaube ich, aktuell dem System zu viel verlangt. Da braucht es vielleicht Wissensvermittlung als eigene Entität.
Ja. Medizinische Inhalte anschaulich zu erklären, das ist schon auch die Intention von Julia Enders, die mit Darm und Charme damit einen Riesenerfolg gelandet hat. Du bist trotzdem in die Medizin zurückgegangen oder beziehungsweise überhaupt in die Medizin gegangen, hast deine Facharztausbildung angefangen. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist gar nicht so einfach, wirklich für die Patientinnen und Patienten da zu sein, wenn man so im Alltag steckt.
Der Zeitdruck, einfach auch der Zeitmangel. Das habe ich dann beim Schreiben sehr genossen. Da wusste ich, ich kann jetzt mir so lange Zeit lassen, bis ich das richtig gut erklärt habe. Ja.
Da gab es keinen Druck?
Naja, ich hätte gerne in einem Jahr fertig geschrieben, aber es hat halt einfach 4 gedauert.
Ja. Die Zeit hast du dir aber dann auch genommen.
Nicht freudig am Anfang, also für mich so als ehrgeizigen Mensch, der es auch gewohnt ist, in der Klinik so und so viele Sachen abzuarbeiten oder so, war es dann schon befremdlich, mal 3 Wochen an einem Text zu sitzen oder so. Das fand ich schon gruselig, aber es ging nicht anders, weil es war noch nicht so, dass man es direkt versteht.
Weil Jill einfach immer wieder gesagt hat, nein, nein und nein.
Na, ich habe es auch eingesehen. Also ich finde, man merkt, wenn so ein Text stimmig ist und vorher habe ich halt nicht aufgehört. Ja.
Gibt ja noch eine dritte Komponente in deinem Schaffensdreieck, nenne ich es mal, die mich die Forschung, da bist du auch ein bisschen reingegangen und hast geforscht. Nur für deine Doktorarbeit oder auch darüber hinaus?
Ne, wir haben tatsächlich im Krankenhaus auch so ein paar Daten gesammelt, Sachen ausgewertet, angeguckt. Also ja, da auch noch ein bisschen.
Ja. Du bist jetzt wieder etwas näher ans, also du kommst ja aus Mannheim, bist da hier geboren im Land in Baden-Württemberg und aufgewachsen, glaube ich, auch.
Ja.
Schule gegangen.
Mann, nochmal reden bin ich, scheiße.
Kannst du das so richtig noch?
Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, beim Bäcker merkt man schon, dass ich es nicht super gut kann, aber es ist im Gehirn abgespeichert irgendwo.
Es muss wahrscheinlich, muss man vor Ort sein, damit das wieder zurückkommt.
Oder? Oder beim Telefonieren, dann schleicht es wieder rein.
Ja, man erzählt sich ja, dass die Leute da wahnsinnig sympathisch sind.
Ich finde, Mannheim ist schon eine hässliche Stadt und hat richtig herzliche Menschen und das macht es auch wieder wett.
Ja.
Der Wasserturm ist schön.
Und du bist auch wieder ein bisschen näher rangekommen an Mannheim jetzt, wohnst jetzt ja. In der Nähe wieder.
Ich komme auch immer wieder gerne in meine Stadt, also ich liebe Mannheim.
Ja. Was, also wenn du jetzt, du hast jetzt wieder aufgehört, also wechselst sozusagen immer wieder zwischen den Tätigkeiten, weil es einfach nicht alles gleichzeitig geht oder hat es dich dann in der Klinik doch nicht gehalten?
Nee, also in der Klinik war ich einfach, aber es hat sich so angesammelt bei mir, dass ich einfach gemerkt habe, es drückt wieder so ein Thema von innen gegen die Haut und ich kannte ja jetzt das Gefühl schon und ich hatte dann irgendwann so den Eindruck, nee, das wäre irgendwie wichtig. Und ich muss auch sagen, so in der Pandemiezeit habe ich schon auch gemerkt, wie wichtig für mich Wissenschaftsvermittlung ist, wie sehr ich mich manchmal aufrege, wenn ich finde, dass die nicht gut gemacht wird, wie sehr ich erleichtert bin und mich freue, wenn jemand was gut macht, also dass mir schon wichtig ist. Aber vor allem hatte ich da einfach so dieses Thema, dieses Gefühl, das Innenleben von Menschen, wie so ihre Organe drauf sind, was Menschlichkeit eigentlich auch einfach aus körperlicher Perspektive bedeutet, ob wir uns da oft genug spüren so oder ob wir uns nur noch so von außen definieren und auf Leistung gucken und was das mit Menschen macht. Also das war immer wieder so ein Thema, was in meinen Sprechstunden mit meinen Patientinnen und so hochkam und irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwas will da raus.
Kriegt man das inzwischen wirklich in den Sprechstunden präsentiert? Ich habe aber auf Instagram gelesen, da hat jemand geschrieben, dass...
Ja, also sehr heftig fand ich da dieses Erlebnis mit einer jungen Patientin, die hat sehr spät ein Baby verloren, hatte dann quasi unklare Bauchschmerzen, obwohl man sich ja schon auch vorstellen kann, wie die so zusammenhängen, die Bauchschmerzen. Und die wusste schon selber, dass das ein heftiges Erlebnis war, aber gleichzeitig konnte sie nicht aus dem Kopf rauskriegen, dieses, ich muss doch jetzt wieder funktionieren, ich muss doch jetzt wieder fit sein. Mhm. Und es ging einfach gar nicht, also wir konnten uns erstmal auf nichts, also war diese Videos geguckt, wie man jetzt die Bauchmuskeln trainiert. Also es war wirklich so völlig drin und das fand ich zum Beispiel echt krass. Und danach ist mir das auch bei mehr und mehr Menschen aufgefallen, auch bei mir selber, als ich nehme mich da nicht aus und sage, bei mir ist das ganz anders, sondern dieses Funktionieren, morgens aufstehen und leisten, nach Hause gehen, das war irgendwie auch ganz schön bei mir drin und das ist auch okay, ist wichtig, dass wir Dinge tun, aber es ist irgendwie nicht das Einzige, was uns Menschen macht.
Ja. Also das Medfluencer Geschäft, sage ich jetzt mal, das hat ja Hochkonjunktur. Also wir werden ja überall, wird auf uns eingeredet von außen, mach dies, tue das, tu das nicht, mach Sport so, ernähr dich so. Regt dich das manchmal auf?
Na, also ich meine, kann man ja auch machen. Ich denke halt nur, es ist sehr einseitig und eben vieles von der Oberfläche aus betrachtet. Also wie sieht mein Körper von außen aus? Erfülle ich alle To-Do-Lists? Mache ich alle Checkboxen? Dass es da noch dieses ganze Innenleben gibt, wo man auch erstmal so seine Organe ein bisschen manchmal kennenlernen kann, wie bestimmte Typen, wie bestimmte Wesen. Und sagen, ah, die Lunge tickt eher so, alles klar. Und das Herz mag es ganz gern so und so. Und wenn ich das mache, freut sich so, da ist entspannter. Oder freut es übertrieben, aber entspannt es sich zum Beispiel. Ja? Also da plötzlich in so einen Dialog zu treten, weil man Organe wirklich anfängt zu verstehen. Das hatte ich bei meinem ersten Buch, glaube ich, schon so als einen der Haupteffekte, würde ich sagen. Und das so ein bisschen hier und da, einfach für so ein Allgemeinwissen nochmal mit dem Körper zu haben, habe ich gemerkt, wäre sinnvoll. Ich glaube, wir wissen zu wenig, was wir so körperlich sind.
Julia, ich finde, du wirkst ja, auch wenn man dich so liest, ja, in deinem neuen Buch, in Organisch, wie jemand, der sehr ausgeglichen, sehr mit sich im Reinen ist. Trügt das?
Na, also ich bin auch mal nervöslich oder grübel rum, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt mittlerweile irgendwie mehr einen Fokus so auch auf mein Innenleben und es tut mir tatsächlich sehr gut als Ausgleich zu diesem lauten Tralala, was immer um uns rum tanzt und wirbelt, ja.
Hm. Wolltest du eigentlich immer Ärztin werden?
Nee, gar nicht. Ich wollte Energieingenieurin werden. Das war damals so mein Ding. Aber dann habe ich eine Hautkrankheit bekommen und mich angefangen, mit dem Körper zu beschäftigen. Und da hat es mich dann irgendwie reingesogen.
Das war dann die eigene Erfahrung?
Ja.
Sozusagen.
Auch so zu merken, wie viel veränderbar ist, wenn man den Körper besser versteht und dann irgendwie auch besser mit ihm so kooperieren kann dadurch. Das fand ich sehr, ja, irgendwie kraftvoll. Vielleicht ist das Wort.
Mhm. Ja, kraftvoll. Wir können doch viel von unserem Körper auch lernen, auch in Situationen, sage ich jetzt mal, wo wir den Zusammenhang nicht gar nicht mal direkt ziehen können. Also zum Beispiel darüber, wie sich unser Körper holt, was er braucht.
Ja, genau. Ja,
wie macht er das denn zum Beispiel?
Na, das hat mich bei der Lunge sehr beeindruckt, weil das ist ja im Grunde ein Organ, das sitzt an einer zentralen Stelle, das wichtigste Bedürfnis. Also wenn wir ein paar Minuten nicht atmen, ist es ja echt vorbei. Was setzt er denn da für ein Wesen hin? Ja? Und dann muss man sagen, ein absolut weiches, schlappriges, passives. Und das fand ich erstmal echt ein bisschen überraschend, weil wir ja auch in so unserer gesellschaftlichen Sicht oft denken, naja, so die Ellenbogentypen, die Go-Getter, Businessmen, was weiß ich, die kriegen so, was sie wollen und das Wichtigste. Und im Körper kriegt diese weiche, schlapprige Substanz der Lunge, ist da genau richtig und perfekt. Und man merkt mal, dass es für uns zwar eine untypische Stärke ist, aber eine wesentliche für die Natur und für die Welt in ihrem Entfalten, weil wäre die Lunge nicht so weich und elastisch, könnten die Lungen gar nicht 20.000 Mal am Tag atmen. Das wäre viel zu anstrengend. Und dass sie sich gut anpassen, anpasst und fügt, aber dann gleichzeitig sehr clever ihre Fasern so ausrichtet wie Segel, dass sie die Luft, die reinkommt, noch nutzt, um sich aufzuweiten. Das sind alles ganz kluge Eigenschaften, die man sich hier und da mal für manche Dinge auch angucken kann.
Ja, man merkt, dieses sich Dinge erklären, auch auf verständliche Art und Weise, hilft einem auch selbst, ne, so Dinge nachzuvollziehen. Aber die Atmung ist ja tatsächlich was, darüber machen wir uns eigentlich gar keine Gedanken. Also, oder
wir können
atmen
aber.
Wir bewusst.
Wir können aber. Und das
vielleicht
ist,
beim Yoga.
Ja, das ist das Besondere, weil es geht doch mit keinem anderen Organ. Wir können nicht zu den Nieren sagen, ach, hör mal kurz auf, Pipi zu machen, ich stehe im Stau. Das geht nicht. Aber bei der Lunge können wir sagen, du, ich wollte gerade untertauchen, halt mal an. Und dann halten wir das Atmen ja auch bewusst an. Und das macht das Atmen auch zu so einer Plattform. Deswegen funktionieren Atemtechniken. Also, dass ich sagen kann, wenn ich mal ganz langsam ausatme, dann werde ich oft nach einer Minute solch von so einem Atmen schon wieder entspannter und ruhiger. Und damit kann das Bewusstsein quasi auch dem Körperlichen, im Unterbewussteren sagen, alles gut zum Beispiel. Also da ist eine Kommunikationsplattform, die wir dann für uns nutzen können.
Das ist die Atmung, die gerade geworden ist, mit der du dich beschäftigt hast. Es sind ja noch ein paar andere Organe dabei. Also Immunsystem hat dich irgendwie mitgenommen und dann das Hirn und da insbesondere der Schlaf. Das ist was, das beschäftigt sehr viele Menschen. Ich war ja so ein bisschen traurig, dass du dich gar nicht mit den Nieren auseinandergesetzt hast.
Oh.
Wie hast du denn jetzt deine Organauswahl getroffen?
Ja, es ging mir tatsächlich darum, wichtige menschliche Bedürfnisse zu nehmen. Weil ich gemerkt habe, die sind eigentlich Bedürfnisse, sind die Dinge, die unsere Welt formen, die Menschheit formen. Wir wollen Sauerstoff, also gehen irgendwelche Fischwesen an Land. Wir wollen was zu essen, also haben wir Gewächshäuser, Agrar. Und dann wollen wir irgendwie mit Zugehörigkeit, also haben wir Social Media. Lass mal den Körper hören, was da so die Perspektiven auf diese Bedürfnisse sind. Und so kam es eben zu körperlichen Grundbedürfnissen, das vertritt die Lunge, Sicherheit, das vertritt das Immunsystem, dann eben die Haut für Beziehungen, Berührung, Verletzungen, Beziehungen und dann Muskeln für Kraftwirksamkeit. Das Gehirn macht so den übersinnlichen Reste.
Und warum jetzt nicht die Nieren? Also mir tun meine Nieren immer so leid, wenn ich dann
Nieren
auf Toilette gehe, zum Beispiel, weil ich so viel getrunken habe, Wasser natürlich, und dann müssen die so viel arbeiten, ja, und dann muss ich ständig auf Toilette und denke, Mensch, diese armen Nieren.
Ja, na, das ist ja dein Bereich. Vielleicht könnte man die Nieren angucken, wenn man sich fragt, wie wird denn so Abfallmanagement betrieben oder wie funktioniert so das Wassersystem in einer Stadt? Das ist übrigens auch sehr, sehr wichtig für uns, wird in der Zukunft noch immer relevanter werden. Da könnte man vielleicht mal schauen, wie regeln die Nieren das. Ich weiß nicht, ich habe da kein direktes Bedürfnis zuordnen können.
Okay. Man sagt ja immer, der Darm ist der Spiegel unserer Seele, heißt es immer wieder, findige Ärzte und andere Experten aus dem Gesundheitsbereich sehen ja oft schon an der Zunge, ob alles in Ordnung ist im Darm oder auch irgendwie dann damit in der Seele. Julia Enders ist bei uns. Kannst du das bestätigen? Hast du das auch irgendwie rausgefunden mit über die Jahre?
Na, es gibt so ein paar Entitäten, die kann man tatsächlich mal an der Zunge erahnen. Ich fand das immer ganz interessant. Ich dachte immer, da müsste eigentlich ein bisschen mehr zugeben, aber so richtig. Die eigentlichen Dinge haben wir dann schon über Bluttests oder auch mal Stuhltests oder so.
Okay, also du guckst nicht als erstes die Zunge an, wenn du Patient bist.
Ich guck auch mal die Zunge an, aber es ist nicht das Hauptaugenmerk.
Ja. Also so an der Zerfurchung und an den Linien,
die
man da sieht.
Es gibt auch mal sehr gelbe Zungen zum Beispiel. Dann gibt es diese in der Mitte, Landkartenzunge, also verschiedene Sachen.
Himbeerzunge.
Himbeerzunge, aber die sieht man jetzt
kaum. Scharlach, ne, glaube ich. Gibt es auch mal. Anämie, genau. Gibt es auch andere Organe, bei denen man so sehen kann? Also ich habe ja vorhin schon so ein bisschen die Haut angekündigt und auch mit der hast du dich sehr stark beschäftigt, nämlich auch, weil du ja bei dir selbst auch die Erfahrung gesammelt hast, dass du eine Hautkrankheit hattest, für die es vielleicht auch eine seelische Ursache gab?
Na, also es war eher so, dass ich total beeindruckt war, wie gut es dann so über Ernährung und darüber, wie ich meinen Darm behandle, besser wurde. Also das war mein Eintritt in meine Darmfaszination ja auch. Bei der Haut hat mich eher fasziniert, dass die ja wirklich so das Organ der Verbindung ist. Also die muss uns irgendwie fühlen lassen, aber die muss uns auch abschirmen. Die muss mit Verletzungen umgehen, die muss heilen, die muss Verbindung zu dem Gewebe darunter herstellen, damit die nicht einfach da dran rumschlabbelt oder abfällt oder so. Also sie hat viele Aufgaben und Probleme zu lösen, die wir auch in zwischenmenschlichen Beziehungen zu lösen haben oder mit denen wir da umgehen müssen. Und da fand ich die Frage gut, wie macht die das denn? Oder auch zum Beispiel Sonne. Sonne ist ja einfach wirklich Energie von außen. Wie regelt die Haut so ihr eigenes Anti-Aging? Nicht das von der Kosmetikindustrie, wo es einfach nur darum geht, jung und glatt und sowas zu sein, sondern was sagt die Haut denn? Was macht die gegen unnötige Schäden? Und das waren Leute so Fragen, wo ich das Gefühl hatte, da gucke ich doch mal rein, was der Körper so zu bieten hat bei diesen Themen. Ja.
Fangen wir doch mal an bei der Sonne. Also wie sieht das denn aus, dieses körpereigene Haut? Eigene Anti-Aging-Programm.
Na, es geht darum, dass wenn die Sonne mit ihren Photonen da auf uns einprasselt, das sind ja wirklich enorm beschleunigte Teilchen, 300.000 Kilometer pro Sekunde, ja, prasselt da auf uns runter, dann stößt es ja auch mal gegen unsere DNA. Und dann haben wir verschiedene Arten von Schwingungen und beim UVB-Spektrum der Sonne schwingt die DNA ganz schön mit. Das ist jetzt so eine Frequenz, wie wenn ich auf dem Rand vom Wasserglas mit einem nassen Finger, dann fängt es so an zu schwingen. Mhm. Das passiert bei UVB und unserem Erbgut in den Hautzellen. Und wenn es zu arg schwingt, dann kann es auch mal ein bisschen anschmelzen, kaputt gehen, weil einfach zu viel Energie. Und das ist quasi der Mechanismus hinter Sonnenbrand. Da ist zu viel überall so kaputt gegangen. Und man kann dann sagen, im ersten Moment ganz schön, Haut-DNA schüttelt sich munter in der Sonne und bei zu viel wird es dann zu viel. Das können wir auch so bei Energie von außen aus anderen Settings. Wenn jetzt jemand ein schönes Gespräch mit uns führt, wunderbar. Wenn jetzt jemand die ganze Zeit auf uns einschreit, irgendwie zu viel, oder? Ja. Und die Haut hat dann zum Beispiel so verschiedene Mechanismen und eins davon ist, sie hat eben Melanin, das Pigment, was sie über der DNA wie so ein Schirmchen tatsächlich, wenn man das unter dem Mikroskop anguckt, anordnet. Das schwingt dann eben auch mit dem Licht mit und dann stört es nicht mehr die DNA, weil die Energie schon da abgefangen wird.
Kann man das auf der Zeitachse irgendwie nachvollziehen, ab wann es dann zu viel wird und welche Zeichen man da beachten muss? Also der Sonnenbrand.
Genau, das kann man sehr gut. Das ist nämlich dann dieser sogenannte die Eigenschutzzeit. Man kann sagen, jetzt jemand, der eher helle Haut hat, ist so bei 15 Minuten, da wird alles noch super abgefangen, dann gehen schon die ersten Teile hier und da kaputt, dann geht es ein bisschen zu viel und dann irgendwann werden so viel Schäden, dass das Immunsystem nicht mehr alle erwischen kann. Und dann haben wir quasi ein Problem. Und so kann man auch manchmal selber auf sich gucken. Dann gibt es Menschen mit einer dunkleren Haut, die können locker 40, 50 Minuten in der Sonne bleiben und da ist der Schirm und die Schutzmechanismen so gut und so dick, dass es wunderbar funktioniert. Und wenn ich das so auf mein Sozialleben übertrage, dann gucke ich manchmal, ab wann ist es schön, erheitert und schüttelt mich munter und ab wo nutzt es mich so ein bisschen ab und wird zu viel. Ja? Meine Oma zum Beispiel konnte das sehr gut, die hatte wahnsinnig viele schöne Freundschaften und die konnte aber auch sehr bei sich bleiben und auch mal gut alleine sein. Und dieses Gleichgewicht hat die, glaube ich, bis ins hohe Alter frisch gehalten. Das war ihr Anti-Aging, was mich sehr an die Haut erinnert.
Ja, also die Haut kann ja im Gegensatz zu uns nicht sagen, jetzt reicht's mir aber mal, halt mal die Klappe. sondern die Haut, wie bewegt uns denn, kann die Haut uns dazu bewegen, aus der Sonne rauszugehen, wenn wir irgendwie Sonnenverrückte sind, weil wir glauben, wir müssten braun werden?
Na, das geht ja da manchmal. Manchmal geht es so ein bisschen um das Merken, um das Spüren. Wenn man schon irgendwie merkt, die Haut wird so langsam komisch warm, auch wenn ich in den Schatten gehe, ist es halt schon zu spät. Gut ist es deswegen oft, man kennt seine Zeit. Und dann kann man, wie gesagt, so verständnisvoll kooperieren und sagen, wenn ich jeden Tag regelmäßig immer 10 Minuten Sonne abbekomme, wunderbar, wenn ich mal weiß, ich werde 2-3 Stunden heute draußen im Freien sein, dann schütze ich mich ein bisschen durch Kleidung, durch Sonnencreme, durch sowas. Also dieses auf sich achten und wissen, wo die eigene Grenze ist, das ist eben auch in menschlichen Beziehungen manchmal total wichtig und hält dann auch Beziehungen frisch, so wie es die Haut frisch hält.
Darüber, was der Körper sich holt, also wie der Körper sich holt, was er braucht, haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Auf der anderen Seite, Julia, mache ich mir da oft Gedanken drüber, dass der Körper auch so hilflos ist. Ja, zum Beispiel, wenn wir einfach viel zu viel essen und viel zu viel Schlechtes essen, ja, da wehrt sich der Körper doch irgendwie auch nicht dagegen, oder doch?
Naja, das wäre auch ganz schön blöd von ihm, weil zumindest bis vor 50, 60, 70 Jahren kamen immer wieder heftige Hungerperioden auf uns zu und da war es klug, dass man alles Mögliche eingelagert hat für diese schweren Zeiten. Und wegen so einem kleinen Fliegenschiss wie 50 Jahre, wo es jetzt immer verlässlich Nahrung gibt, stellt sich so ein Körper, der über hunderttausende Jahre schon existiert, ja nicht einfach seine bewährten Wege um. Und die sind eben auch aus Einlagern, weil der nächste Hunger kam bestimmt früher quasi.
Mhm. Also so schnell kann sich der Körper dann auch nicht auf neue Begebenheiten umstellen und kommt dann
auch. Ja, sollte er auch nicht, weil wir wissen ja gar nicht, was so die nächsten Schritte sind. Also ich würde sagen, oft sind Dinge, die wir jetzt so in dem modernen Alltag als irgendwie unpraktisch, blöd, hilflos oder so bezeichnen, sind eigentlich langfristig und weitsichtig gesehen immer noch sehr verständlich und manchmal sehr klug. Wenn wir sie besser verstehen, kommen wir damit aber besser zurecht. Mhm. Also zum Beispiel sehe ich das immer wieder so bei so dieser Handysucht, ja, wenn man am Scrollen ist oder so. Da habe ich das Gefühl, klar, da wird jetzt auch von psychologischen Teams, die schon die ganze Software und Apps und alles Mögliche genau darauf ausrichten, dass wir die verstehen, unser Körper nämlich sehr gut, ja, sonst würden diese Programme nicht funktionieren. Die sind schon darauf angelegt, bestimmte Dinge so ein bisschen auszunutzen. Mhm. Aber wenn man dann mal versteht, wie sowas funktioniert und selber auch weiß, die Zellen springen gerade darauf und darauf an, aber ich werde nie zufrieden, deswegen lege ich das Handy nicht entspannt weg, wie beim langen Spaziergang, wo ich danach entspannt ins Sofa falle, sondern ich mache ja immer weiter, weil die Zellen immer nur fast quasi ihre Belohnung bekommen, aber nie wirklich. Das sind so Mechanismen, habe ich die mal besser verstanden, fällt es zum Beispiel mir auch leichter, mit dem Körper zusammenzuarbeiten, das Handy auch mal wegzulegen, weil ich merke, ich bin gerade der Esel mit der Karotte oder so. Ja.
Fällt dann auch leichter, diese Entkopplung, die vom eigenen Körper oft stattfindet, vielleicht ein bisschen zu überbrücken, weil ich glaube, du hast es auch mal gesagt, es wäre falsch, den Körper nur als Maschine zu sehen. Und wenn man sich so zuhört, ich bin gerade im Standby-Modus oder ich muss meine Akkus mal aufladen, das klingt so, als würden wir irgendwie uns selber zu Maschinen Maschinen machen.
Absolut. Und es kommt aber auch aus einer Zeit, diese ganzen Maschinenvergleiche, Fritz Kahn zum Beispiel und sowas, ja. Da waren Maschinen noch was Faszinierendes. Da hat man gesagt, die sind perfekt, die sind fehlerfrei, die sind wahnsinnige Gebilde. So hat das mal angefangen. Und mittlerweile sind wir so Massenproduktion, Maschinen müssen leisten und am besten noch schneller. Und da hat sich das plötzlich auch dieses Körperverständnis, was wir damit so verknüpft haben, plötzlich auch gewandelt und ist so ein bisschen hässlicher und nur aufs Funktionieren ausgerichtet geworden. Und es wird dem Ganzen nicht gerecht. Also ein Gehirn oder das Immunsystem wird manchmal verglichen mit einer selbstlernenden KI. 150 Millionen Datenverknüpfungen, da kann man nur lachen. Ein Immunsystem mit Trillionen Zellen, die sich alle noch untereinander austauschen, haben so viel mehr Datenverknüpfungen als eine KI. Ist so viel komplexer, da passieren so viel abgefahrenere, andere Arten von Musterbildung. Wir verlieren, glaube ich, ein bisschen Respekt, weil wir nicht genug wissen darüber. Deswegen manchmal möchte ich da das Wissen wieder in den wahrnehmbaren Raum zurückholen.
Das ist so ein bisschen deine Mission, muss man sagen. Eigentlich schon von Anfang an, ne?
Ja.
Also schon weit vor Damage Harm eigentlich auch. Hast du selber gelernt, beim Schreiben jetzt deines neuen Buchs organisch mehr in den Körper reinzuhören? Und kannst du von diesem erlernten Wissen auch was weitergeben? Wie höre ich denn richtig in meinen Körper rein? Wie geht das?
Dieses Konkrete mag ich. Ich mag das erfrischend Konkrete. Wie schnell atme ich gerade? Sind meine Schultern oben? Ist mein Kiefer angespannt? Ja? Wie halte ich meinen Körper? Wie was Schönes, dass ich mich freue, dass es da ist? Oder wie was, was ich jetzt noch hier und drunter wegdicken muss und es erledigen muss und so? Ja? Mhm. Zum Beispiel auch jetzt, wenn ich stressige Tage habe. Früher habe ich die Schultern hochgezogen, den Kiefer angezogen, durchgezogen und sowas. Heute denke ich, nee, ich mache es wie die Lunge, ich mache weich. Und dadurch spare ich natürlich auch viel mehr Kraft, kann diese Tage ein bisschen einfach angenehmer mit mir zusammen hinkriegen. In Körper reinhören heißt nicht irgendwie völlig abdriften und nur noch aufs eigene achten oder so, sondern das heißt irgendwie sinnvoll zusammenarbeiten. Es gibt diesen Begriff Mind over Matter, ne? Das heißt so einfach der Wille übricht alles und darf dann alles vorausmarschieren. Und ich glaube eher so an Mind with Matter. Also wenn wir mit dem Körper stimmig zusammenwirken, kriegen wir langfristig auch mal hin. Es gibt so eine Studie in der Arbeitsmedizinforschung, Menschen, die ganz geduldig und stoisch ihre Mittagspause machen, von denen hat man mehr Jahre produktivere Arbeit als Menschen, die immer ignorieren. Die machen zwar eine Zeit lang tolle Arbeit, aber dann sind sie irgendwann ausgebrannt. Also so Dinge zum Beispiel meine ich damit.
Ja, das widerspricht natürlich total unserem Leistungsverständnis. So der ja, nicht Mittagessen geht, das
Quatsch
ist der, der richtig arbeitet.
Genau da sind wir. Genau da sind wir keine Maschine. Ja. Ja, also auch beim Arbeiten, beim Schreiben habe ich immer gedacht, ich habe noch eine Stunde länger, vielleicht kommt dann noch eine bessere Idee. Mittlerweile stehe ich dann auf, mache einen Spaziergang, rufe jemanden an. Also Erkenntnisse haben wir in der medizinischen Forschung schon lange. Wir ignorieren sie aber, weil wir immer noch diesen Maschinengedanken nachhängen. Eine E-Mail-freie Stunde oder mal ein kurzer Mittagsschlaf macht einen Arbeitstag mehr, also produktiver, messbar produktiver, als eine Stunde längeres Arbeiten. Trotzdem denken wir immer noch, die Maschine muss einfach eine Stunde mehr. So ist es halt nicht. Also wenn wir uns organisch begreifen, lösen sich viele widersprüchliche Dinge in unserem Leben auf, meiner Erfahrung nach, und werden plötzlich stimmig und ja, viben einfach besser. Ja.
SWR1, Leute, Schlussrunde mit Julia Enders. Sehr schade, Julia. Wir könnten noch ein bisschen weitermachen. Wir haben noch gar nicht so viele Organe jetzt besprochen.
Es gibt noch so viel mehr außerdem, gell?
Absolut. Aber lass uns, weil ich bin vorhin so ein bisschen hängen geblieben, als du vom Immunsystem sprachst, diese Komplexität, das ist was, das selbst viele Ärztinnen und Ärzte eigentlich trotz Studium nie so wirklich verstehen, weil es viel zu komplex ist.
Ja.
Ja. Du hast dich damit eingehend beschäftigt und da kommen wir dann irgendwie ja doch wieder zurück auf dein Lieblingsorgan, nämlich den Darm, dem du nämlich erklärst, warum unser Darm doch recht viel verträgt. Das hat nämlich was mit dem Immunsystem zu tun.
Ja, der Darm ist im Grunde so ein Ort der absoluten großen Toleranz. Da werden andere und fremde Dinge angeliefert, reiben auf der Schleimhaut rum. Und dann musst du so sagen, okay, Erdnuss anscheinend in Ordnung, alles klar. Apfel anscheinend geht es auch klar. Und Immunzellen zeigen sich immer so kleine Stückchen vom Essen und sagen, guck, und hier ging es den Darmzellen auch noch gut. Und guck, da war auch noch alles in Ordnung. Und so wird da gelernt, all diese fremden Dinge, die von außen kommen, aufzunehmen und zu tolerieren, damit wir leben können.
Ich habe es gerade lachen, weil es kommt eine Nachricht rein von Raphael. Der schickt uns ein Bild von einem Apfel und einem Vollkornbrot. Ich zeig dir das mal. Oh. Schönes Messer dabei. Ja. Weil wir es ja vorhin von der Mittagspause hatten. Er freut sich morgens beim Richten dieser Dose mit Apfel und Vollkornbrot schon immer richtig auf die Mittagspause. Also Grüße an Raphael.
Und guten Appetit.
Immer schön Mittagspause machen. Aber Immunzellen sind dann halt doch nicht nur dafür da, irgendwie Böses zu erkennen und kaputt zu machen. Also wir haben da ja oft so einen kriegerischen Blick auf unser Immunsystem, dass das unsere schlagkräftige Armee ist, die alles platt macht.
Das ist auch ein kleiner, wichtiger Anteil vom Immunsystem. Also nicht, also ist ja sehr wichtig, wenn wir auch mal einen Infekt haben, dass so irgendwas abgewehrt wird oder beseitigt wird, was uns nicht so gut tut. Aber wenn man sich anschaut, was das Immunsystem die ganze Zeit macht. Also jetzt, während wir hier sitzen und bei jedem zu Hause, der zuhört und jeder, die sich gerade ihr Vollkornbrot schmiert oder so, ja,
ja, im besten Fall.
Da wandern die Immunzellen rum und gucken überall, wie geht's. Und die gucken dann auch, oh, ist die Mikrobe vielleicht okay, ist die völlig egal, dann lasse ich die da einfach sitzen, weil es kostet ja auch Energie, unnötige Entzündungen loszutreten. Und es geht eigentlich bei Sicherheit im Körper auch ums Abwehren von Schädlichen, aber vor allem auch darum, Hilfreiches zu nehmen und zu kooperieren, Unschädliches zu tolerieren und ganz über allem uns selber überhaupt zu kennen. Weil im Darm sind ein paar Bakterien und Sand völlig egal, in der Wunde ist das echt ein Problem. Wie unterscheidet das Immunsystem das? Nur indem es uns kennenlernt und dann versteht, wann was angebracht ist.
Das klingt so, als könnten wir als Gesellschaft ein bisschen was von unserem Immunsystem lernen.
Absolut. Und auch einige Dinge, die gesellschaftlich passieren in Richtung Intoleranz beispielsweise, sind in einigen ihrer Facetten sehr ähnlich zu einer Autoimmunität, wo man sagen kann, oh, das schadet einem ja wirklich, wenn man nicht fähig ist, Dinge auch so sein zu lassen, wie sie sind. Oder nicht zu erkennen, wo auch hilfreiche Kooperationen entstehen, sondern dann feindschaftlich dagegen vorzugehen, das ist im Körper eine Krankheit.
Ja, tatsächlich steigt das ja deutlich an. Also die Anzahl der Autoimmunerkrankungen und die Anzahl der betroffenen Menschen wird immer größer. Auch Allergien sind irgendwie auf dem Vormarsch. Mhm. Hast du da eine Erklärung für finden können, woran das liegt?
Na, eine der Thesen, die es aktuell auch so in der Forschung gibt, ist ja auch, dass da viel Neues aufs Immunsystem einprasselt. Es gibt bei den Allergien eine These, die lange so belächelt wurde, wo mittlerweile aber klar ist, nö, das ist eine mögliche Ursache für Allergien. Und zwar, dass unser Immunsystem einfach einen Attributionsfehler, eine Zuschreibung fehlerhaft macht. Das sieht dann zum Beispiel Pollen, aber die kommen gleichzeitig mit Luftverschmutzung rein. Die Luftverschmutzung schadet dann den Zellen im Atemwegsepithel und dann sagt das Immunsystem, ah, dann sind vielleicht auch die Pollen dran schuld oder so. Ja? Also quasi, dass bei Dingen, die reinkommen, Erdnuss zum Beispiel, da sind viele Menschen allergisch, ist oft so ein Schimmel drauf. Der ist tatsächlich sehr gefährlich für die Leber. Und wenn das Immunsystem das mal gesehen hat, geht es blöderweise und fälschlicherweise gegen die Erdnuss vor. Dabei ist was ganz anderes das Problem. Also solche Thesen gibt es zum Beispiel und wir haben halt jetzt neue Lager, wir lagern Essen irgendwo ein, dann haben wir viel exotisches neues Essen, wir haben viel mehr Luftverschmutzung als früher. Also da kommen eine Menge stranger neuer Sachen und das Immunsystem muss so schnell entscheiden und manchmal ist es auch nur menschlich und vertut sich. Mhm. Und bei Autoimmunität und all diesen Dingen finde ich aber auch immer noch wichtig zu sagen, das Immunsystem ist nicht böse und greift unseren Körper an, weil es blöd ist, sondern es will uns eigentlich wirklich nur beschützen. Manchmal geht es einen Schritt zu weit oder macht einen menschlichen Fehler dabei.
Mhm. Du hast noch viele, viele andere spannende Themen, die viele Menschen bewegen, zurzeit auch aufgegriffen in deinem Buch, zum Beispiel Schlaf. Können wir jetzt alles gar nicht besprechen, weil jetzt sind wir am Ende, aber nachlesen kann man es in deinem Buch organisch. Julia, hat mich sehr gefreut, dass du da bist. Jetzt gehst du ja noch auf Lesetour und ich glaube, es geht auch noch ins Ausland. Mhm. Und dann ebbt das ja alles so ein bisschen ab. Wo geht's denn dann hin in deinem Dreieck, Schaffensdreieck aus Bücherschreiben? Da waren wir jetzt gerade. Forschung und Klinik.
Ja, ich glaube, die oberen beiden. Ja. Forschung, Klinik, da gucke ich mal, wo ich lande. Ja. Aber erstmal mache ich dann einen Urlaub.
Langen Urlaub?
Ja, irgendwas. Und dann komme ich mal wieder so ein bisschen, habe ich mal eine Weile nicht gearbeitet und dann fange ich wieder an. Ja.
Ist auch schön, wenn man sich das aussuchen kann.
Ja, das ist ein großer Luxus. Dafür bin ich auch sehr dankbar.
Großer Luxus war es für uns, dass du heute hier warst. Danke, Julia Enders, für deinen Besuch.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.